Ich heiße Paul Richter, bin 37 Jahre alt und was ich Ihnen erzählen werde, geschah im Sommer 2020. Damals suchte ich dringend nach einer Auszeit. Nach Monaten der Arbeit ohne Pause schien ein Wochenende in einem abgelegenen Airbnb im Harz die perfekte Möglichkeit zu sein, den Kopf frei zu bekommen. Es war keine gewöhnliche Ferienwohnung, sondern ein historisches Landhaus, das laut Beschreibung aus dem 18. Jahrhundert stammte. Die Fotos zeigten ein idyllisches Anwesen mit dicken Holzbalken, einem weitläufigen Garten und einer beeindruckenden Aussicht auf die umliegenden Wälder. Die Gastgeberin, Frau Greta Meissner, schien freundlich und zuvorkommend. Sie hatte hervorragende Bewertungen und alles an der Anzeige vermittelte den Eindruck, dass dies ein unvergesslicher Aufenthalt werden würde. Doch ich sollte bald erfahren, dass manche Dinge besser verborgen bleiben. Ich erreichte das Landhaus am frühen Abend. Es lag völlig abgeschieden, etwa eine halbe Stunde von der nächsten Stadt entfernt, auf einer kleinen Anhöhe. Der Wald um das Anwesen war dicht und die untergehende Sonne tauchte die Szenerie in ein goldenes Licht. Als ich aus meinem Wagen stieg, fiel mir sofort die Stille auf. Keine Vögel, kein Wind, nur das entfernte Rascheln der Bäume. Frau Meissner erwartete mich bereits. Sie war eine Frau mittleren Alters mit einem freundlichen Lächeln und einer leichten Schürze, die sie wie eine typische Gastgeberin wirken ließ. »Willkommen, Herr Richter«, sagte sie, während sie mir die Schlüssel übergab. »Ich hoffe, Sie finden hier die Ruhe, die Sie suchen. Aber ein kleiner Hinweis. Nachts kann es hier sehr dunkel werden. Die alten Straßenlaternen funktionieren nicht mehr.« Ich nickte und bedankte mich, nahm meine Tasche und betrat das Haus. Es war genauso charmant, wie ich es mir vorgestellt hatte. Das Erdgeschoss bestand aus einer gemütlichen Küche, einem Wohnzimmer mit einem großen Kamin und einem Esszimmer. Eine knarrende Holztreppe führte in den ersten Stock, wo sich ein Schlafzimmer und ein kleines Badezimmer befanden. Doch es war etwas anderes, das meine Aufmerksamkeit auf sich zog. Eine verschlossene Tür am Ende des Flurs im Erdgeschoss. Als ich Frau Meissner danach fragte, lächelte sie entschuldigend. »Das ist nur ein Lagerraum. Dort bewahre ich einige persönliche Gegenstände auf. Bitte beachten Sie, dass dieser Bereich nicht zugänglich ist.« Ich dachte nicht weiter darüber nach und bereitete mich darauf vor, mein Wochenende zu genießen. Nach einem einfachen Abendessen saß ich mit einem Buch im Wohnzimmer. Der Kamin knisterte und die Atmosphäre war angenehm. Doch mit Einbruch der Dunkelheit begann das Haus eine andere Stimmung anzunehmen. Die alten Holzbalken knackten bei jeder Bewegung und es klang manchmal, als würden Schritte durch die Räume hallen. Doch ich war allein. Gegen Mitternacht ging ich ins Bett. Kaum hatte ich das Licht gelöscht, hörte ich ein Geräusch, das mich aufschreckte. Leises Klopfen. Es kam nicht von der Haustür, sondern schien aus dem Inneren des Hauses zu kommen. Genauer gesagt von der verschlossenen Tür im Erdgeschoss. Ich stand auf und lauschte. Das Klopfen wiederholte sich. Dreimal. In gleichmäßigen Abständen. Mein Herzschlag beschleunigte sich und ich spürte ein unangenehmes Kribbeln im Nacken. Doch als ich mich näherte, verstummte es. Ich beschloss, nicht nachzusehen. Vielleicht war es nur das Holz, das sich ausdehnte. Schließlich war das Haus alt. Doch als ich zurück ins Bett ging, konnte ich nicht schlafen. Am nächsten Morgen schien alles wieder normal. Ich frühstückte im Garten und genoss die Ruhe der Natur. Doch die Ereignisse der Nacht gingen mir nicht aus dem Kopf. Nach dem Essen beschloss ich, das Haus genauer zu erkunden. In einem der Schränke im Wohnzimmer fand ich etwas Merkwürdiges. Alte, vergilbte Fotos, die offensichtlich aus einer anderen Zeit stammten. Sie zeigten eine Familie, wahrscheinlich die ursprünglichen Bewohner des Hauses. Auf jedem Bild war ein kleines Mädchen zu sehen, das einen seltsamen Ausdruck hatte. Eine Mischung aus Traurigkeit und Kälte. Auf der Rückseite eines Fotos stand ein Name. Clara, 1911. Ich war fasziniert, aber auch beunruhigt. Wer war dieses Mädchen und was war mit ihr geschehen? Und warum hatte Frau Meissner diese Fotos nicht entfernt? Ich legte die Bilder zurück und beschloss, etwas frische Luft zu schnappen. Doch als ich die Haustür öffnete, fiel mir auf, dass der Wald noch stiller war als am Vortag. Es war, als hätte die Natur den Atem angehalten. Die Ereignisse der zweiten Nacht waren noch verstörender. Kurz nach Mitternacht wachte ich auf, weil ich Schritte auf der Treppe hörte. Es klang, als würde jemand langsam, aber sicher nach oben kommen. Ich sprang aus dem Bett und öffnete die Tür, doch der Flur war leer. Dann hörte ich es wieder, das Klopfen. Es kam erneut von der verschlossenen Tür im Erdgeschoss. Diesmal klang es lauter und fordernder. Ich wusste, dass ich nachsehen musste, auch wenn jeder Instinkt in mir schrie, dass ich es lassen sollte. Mit einer Taschenlampe in der Hand schlich ich die Treppe hinunter. Die Tür am Ende des Flurs wirkte seltsam bedrohlich. Ich zögerte, doch schließlich drehte ich den Schlüssel im Schloss. Ja, der Schlüssel steckte plötzlich in der Tür, obwohl er vorher nicht da gewesen war. Hinter der Tür lag ein kleiner, dunkler Raum, der nach Feuchtigkeit roch. In der Mitte stand ein alter Holztisch und darauf lag ein weiteres Foto von Clara. Doch diesmal war sie allein abgebildet und ihr Gesicht war noch seltsamer. Ihre Augen wirkten leer, fast wie Löcher, die direkt in eine tiefe Dunkelheit führten. Plötzlich hörte ich ein Kratzen und ich drehte mich um. Der Flur hinter mir war dunkel, doch am Ende konnte ich eine Gestalt erkennen. Klein, mit hängenden Schultern, die langsam auf mich zukam. Ich rannte. Ohne nachzudenken stürmte ich aus dem Haus, hinaus in die Nacht. Mein Wagen stand noch vor dem Haus und ich sprang hinein, ohne mich umzudrehen. Erst als ich die Hauptstraße erreichte, fühlte ich mich einigermaßen sicher. Doch die Erleichterung hielt nicht lange an. In meinem Rückspiegel sah ich sie. Eine kleine Gestalt, die mitten auf der Straße stand und mich ansah. Ich fuhr schneller, ließ das Haus und die Gestalt hinter mir. Als ich in meiner Wohnung in Berlin ankam, fühlte ich mich endlich sicher. Doch seit diesem Wochenende hat sich mein Leben verändert. Ich hörte später, dass das Landhaus abgerissen wurde. Es gab Berichte über seltsame Vorfälle und die wenigen, die nach mir dort übernachteten, verließen das Anwesen frühzeitig. Frau Meißner verschwand spurlos und das Grundstück steht bis heute leer. Ich weiß nicht, wer oder was Clara war, aber manchmal, in dunklen Nächten, habe ich das Gefühl, dass sie mich immer noch beobachtet. Manche Orte tragen eine Dunkelheit in sich, die nicht verschwindet, selbst wenn man versucht, sie zu vergessen. Nach meiner Flucht aus dem Haus im Harz war ich überzeugt, dass die Ereignisse hinter mir lagen. Doch in den Wochen danach merkte ich, dass etwas nicht stimmte. Es begann mit Kleinigkeiten. Das Gefühl, beobachtet zu werden, obwohl ich allein in meiner Wohnung war, und das leise Klopfen, das in unregelmäßigen Abständen an meinen Fenstern oder Wänden ertönte, immer drei Schläge. Zunächst suchte ich rationale Erklärungen. Vielleicht ein alter Heizkörper? Die Nachbarn? Doch eines Abends, während ich auf meinem Sofa saß und Fernseh blickte, bemerkte ich etwas im Spiegel an der gegenüberliegenden Wand. Dort, hinter meinem eigenen Spiegelbild, war für den Bruchteil einer Sekunde eine Gestalt zu sehen. Klein und zierlich, wie ein Kind. Ich drehte mich hastig um, doch mein Wohnzimmer war leer. In meiner Verzweiflung suchte ich eine Freundin auf, die sich für paranormale Phänomene interessierte. Sophia, eine Journalistin, hatte schon oft über Spuk und alte Legenden berichtet. Und obwohl ich nie an solche Dinge geglaubt hatte, fühlte ich mich, als wäre ich in ihrer Welt gefangen. Als ich ihr von meinen Erlebnissen erzählte, nahm sie alles sehr ernst. Das Mädchen auf den Fotos, Clara. Hast du das Gefühl, dass sie dir folgt? Ich zögerte. Ich weiß es nicht. Aber es fühlt sich an, als wäre etwas aus dem Haus mit mir gekommen. Sophia recherchierte über das Landhaus im Harz und stieß auf eine lokale Legende. Im 19. Jahrhundert, so erfuhr sie, lebte eine Familie dort, die als seltsam galt. Clara, die Tochter, war das einzige Kind und wurde kaum außerhalb des Hauses gesehen. Einige Dorfbewohner behaupteten, sie habe die Gabe, mit Geistern zu sprechen. Andere glaubten, sie sei besessen. Die Geschichte nahm eine tragische Wendung, als Clara im Alter von 12 Jahren spurlos verschwand. Ihre Eltern behaupteten, sie sei in den Wald gelaufen und nie zurückgekehrt. Doch Gerüchte besagten, dass sie im Haus gestorben sei, unter mysteriösen Umständen. Seitdem soll jeder, der das Haus betrat, seltsame Dinge erlebt haben. Einige Nächte später wurde ich aus dem Schlaf gerissen. Es war wieder das Klopfen, diesmal jedoch lauter und näher. Ich stand auf und ging vorsichtig zur Tür meiner Wohnung. Doch das Klopfen kam nicht von außen. Es kam aus meinem Schlafzimmer. Als ich die Tür öffnete, stand sie dort. Clara. Sie war genau wie auf den Fotos. Ein kleines Mädchen mit einem einfachen Kleid. Aber ihre Augen waren schwarze, leere Löcher. Sie starrte mich an, ohne sich zu bewegen. Ich konnte nicht sprechen, nicht schreien. Es war, als hätte ihre Anwesenheit jede Lautstärke aus der Welt gesogen. Plötzlich hob sie eine Hand und zeigte auf meinen Schreibtisch. Dann war sie weg. So plötzlich, wie sie erschienen war. Als ich mich endlich bewegen konnte, ging ich zu meinem Schreibtisch. Dort lag eines der Fotos, die ich im Haus gefunden hatte. Eines, das ich nicht mitgenommen hatte. Es zeigte Clara, aber diesmal war hinter ihr eine andere Gestalt zu sehen. Dunkel, verschwommen, aber eindeutig menschlich. Ich wusste, dass ich nicht allein damit fertig werden konnte. Sophia riet mir, einen Priester oder Experten für paranormale Phänomene zu kontaktieren, doch ich wollte die Sache selbst beenden. Ich entschied, zurück zum Haus zu fahren. Es war irrational, aber ich fühlte, dass die Antworten dort lagen. Ich kam in einer verregneten Nacht an. Das Landhaus stand noch, halb verfallen und von der Natur zurückerobert. Die Tür war unverschlossen, und als ich eintrat, fühlte ich sofort die vertraute Kälte. Der Raum mit der verschlossenen Tür war unberührt, als hätte niemand ihn seit meiner Abreise betreten. Ich ging hinein. Der Holztisch und das Foto waren verschwunden, aber die Symbole auf dem Boden waren noch da, wenn auch verblasst. Ich zündete eine Kerze an und setzte mich in die Mitte des Raumes. »Clara«, rief ich zögernd, »wenn du hier bist, zeig dich.« Nichts geschah. Minuten vergingen, vielleicht Stunden, und ich begann an meinem Verstand zu zweifeln. Doch dann hörte ich es. Ein Flüstern, leise, kaum hörbar. Es wurde lauter, als käme es von allen Seiten gleichzeitig. Plötzlich tauchte Clara auf, direkt vor mir. Ihre Augen waren nicht mehr leer, sondern voller Trauer. Sie öffnete den Mund, aber statt Worte kam ein Schrei. Ein durchdringender, unmenschlicher Laut, der mich zu Boden warf. Hinter ihr erschien die dunkle Gestalt vom Foto. Es war groß, verzerrt und es bewegte sich, als hätte es keinen festen Körper. Es griff nach Clara und sie schien zu kämpfen, doch es zog sie langsam in die Dunkelheit. Ihr Blick traf meinen und ich hörte ihre Stimme in meinem Kopf. »Hilf mir!« Ich wachte im Morgengrauen auf, allein in dem Raum. Die Symbole waren verschwunden und das Haus wirkte plötzlich leer und leblos. Seit diesem Tag habe ich Clara nicht mehr gesehen, doch ich spüre ihre Anwesenheit manchmal noch. Ein Hauch von Kälte, ein flüchtiges Flüstern. Ich weiß nicht, ob sie befreit ist oder ob das dunkle Wesen sie für immer gefangen hält. Aber ich weiß, dass ich Teil einer Geschichte geworden bin, die viel älter ist, als ich es je verstehen könnte. Manche Orte tragen die Narben der Vergangenheit. Und manchmal fordern diese Narben einen Preis, den wir nicht bereit sind zu zahlen. Das Landhaus steht immer noch, aber niemand bleibt dort. Ich heiße Jonas Reuter, bin 35 Jahre alt und arbeite als freiberuflicher Fotograf. Im Herbst 2024 erhielt ich den Auftrag, eine Fotoreportage über ländliche, weniger bekannte Regionen Deutschlands zu erstellen. Ziel war es, abgelegene Dörfer und ihre kulturelle Atmosphäre einzufangen. Einer der Orte, die ich besuchte, war St. Arnulf, ein kleines Dorf in Sachsen-Anhalt, das kaum jemand auf dem Schirm hatte. Für meinen Aufenthalt buchte ich ein Airbnb, ein renoviertes Fachwerkhaus am Rand des Dorfes. Die Gastgeberin, eine Frau namens Mathilde Kramer, beschrieb das Haus als ein Zuhause voller Geschichte. Was ich in den folgenden Tagen erleben sollte, war jedoch keine Reise in die Vergangenheit, sondern ein verstörender Abstieg in die Dunkelheit. St. Arnulf war winzig, ein Ort mit nicht mehr als 30 Häusern, einer alten Kirche und einem verlassenen Marktplatz. Als ich mit meinem Wagen auf der Kopfsteinpflasterstraße entlangfuhr, fiel mir auf, dass die wenigen Bewohner, die ich sah, still waren, beinahe regungslos. Ihre Blicke folgten meinem Auto, doch ihre Gesichter blieben ausdruckslos. Ich fühlte mich beobachtet, obwohl ich mir einredete, dass es nur Einbildung war. Das Haus, das ich gemietet hatte, stand am äußersten Rand des Dorfes, direkt an einem kleinen Waldstück. Es war ein hübsches, zweistöckiges Gebäude mit einem Strohdach und Fensterläden, die in einem verblassten Blau gestrichen waren. Mathilde Kramer begrüßte mich herzlich, doch es war etwas an ihrer Art, das mich beunruhigte. Sie sprach in einem merkwürdig gemessenen Ton und ihre Augen schienen mich nie direkt anzusehen. »Das Haus hat eine bewegte Vergangenheit«, sagte sie, als sie mir die Schlüssel übergab. »Es diente früher als Gemeindehaus. Sie werden feststellen, dass es eigenwillig ist.« Ich fragte nicht weiter nach. Die Worte klangen harmlos, doch ich spürte eine seltsame Spannung in der Luft, als ich das Haus betrat. Das Innere des Hauses war gemütlich, wenn auch etwas altmodisch. Alte Holzdielen knarrten unter meinen Schritten und an den Wänden hingen vergilbte Schwarz-Weiß-Fotografien. Eine davon fiel mir besonders ins Auge. Sie zeigte eine Gruppe von Menschen, die vor dem Haus standen. Ihre Gesichter waren undeutlich und jemand hatte mit roter Tinte ein X über das Gesicht einer Frau gemalt. Ich richtete mich in einem der Schlafzimmer im Obergeschoss ein und verbrachte den Rest des Tages damit, das Dorf und die umliegende Landschaft zu fotografieren. Als ich später ins Haus zurückkehrte, war die Dämmerung hereingebrochen und ein leichter Nebel legte sich über die Gegend. Es war unheimlich still. Ich bereitete mir ein einfaches Abendessen und setzte mich in den Wohnbereich, um die Fotos des Tages zu sichten. Doch als ich durch die Bilder scrollte, bemerkte ich etwas Merkwürdiges. Auf einem der Fotos, das ich vom Marktplatz gemacht hatte, war eine Frau zu sehen. Sie trug ein altmodisches Kleid und stand regungslos neben einer Bank. Das Seltsame war, dass ich mich nicht daran erinnern konnte, sie gesehen zu haben. Noch beunruhigender war, dass sie direkt in die Kamera starrte. In der ersten Nacht fiel es mir schwer einzuschlafen. Das Haus war von einer bedrückenden Stille erfüllt, doch manchmal glaubte ich, Schritte auf den Dielen zu hören. Einmal wachte ich auf und hatte das Gefühl, beobachtet zu werden. Ich sah mich im Zimmer um, doch nichts schien ungewöhnlich, bis auf einen Schatten in der Ecke des Raumes. Er wirkte unnatürlich, als ob er nicht zu den anderen Möbeln passte. Ich schaltete die Nachttischlampe ein und der Schatten verschwand. Doch mein Herz raste und ich wusste, dass diese Nacht keine erholsame sein würde. Am nächsten Morgen beschloss ich, mit Mathilde Kramer über das Foto und die unruhige Nacht zu sprechen. Sie hörte mir geduldig zu, doch ihre Antwort war ausweichend. »Es gibt Dinge, die tief in der Geschichte dieses Hauses verwurzelt sind«, sagte sie. »Ich rate Ihnen, sie nicht zu sehr zu hinterfragen.« Diese Aussage machte mich nur noch neugieriger. Nach dem Gespräch begann ich, das Haus genauer zu durchsuchen. In einem kleinen Abstellraum unter der Treppe fand ich eine alte Kiste. Darin lagen verstaubte Tagebücher, Briefe und noch mehr Fotos. Eines der Tagebücher gehörte offenbar einer Frau namens Clara, die in den 40er Jahren in diesem Haus gelebt hatte. Ihre Einträge waren verstörend. Sie sprach von einem anderen Gesicht, das sie immer wieder in den Spiegeln des Hauses gesehen hatte. Sie schrieb von Geräuschen in der Nacht, von Stimmen, die sie riefen. Der letzte Eintrag war besonders beunruhigend. »Ich kann es nicht länger ertragen. Es will, dass ich bleibe.« In der zweiten Nacht geschah etwas, das meine Wahrnehmung der Realität in Frage stellte. Ich lag wach im Bett, als ich erneut Schritte hörte. Diesmal waren sie lauter und kamen näher. Die Tür zu meinem Schlafzimmer öffnete sich einen Spalt, obwohl ich sie verschlossen hatte. Ich sprang auf, doch der Flur war leer. Als ich die Tür wieder schließen wollte, fiel mein Blick auf den Spiegel an der gegenüberliegenden Wand. Für einen Moment glaubte ich, mein eigenes Gesicht zu sehen, doch etwas war anders. Die Augen in der Reflexion waren nicht meine. Sie waren kalt, leer und ein unheimliches Lächeln umspielte die Lippen. Ich rannte aus dem Zimmer und verbrachte den Rest der Nacht im Wohnzimmer, mit allen Lichtern eingeschaltet. Am nächsten Tag beschloss ich, im Dorf nach Antworten zu suchen. Ich sprach mit einem älteren Mann namens Herr Brandt, der mir erzählte, dass das Haus in den 30er Jahren als Gemeindehaus genutzt wurde. Doch während des Krieges sei es in den Besitz eines Mannes namens Wilhelm Gerlach übergegangen, der dort angeblich unheimliche Experimente durchgeführt habe. Es gab Gerüchte über Menschen, die im Haus verschwanden, und über eine seltsame Präsenz, die seitdem darin verweilte. Man sagt, das Haus hat ein eigenes Bewusstsein, flüsterte Brandt. Es spiegelt das Dunkle in den Menschen, die dort wohnen. In der dritten Nacht erreichte die Situation ihren Höhepunkt. Ich hatte das Gefühl, dass das Haus mich nicht gehen lassen wollte. Als ich meine Sachen packte, um zu fliehen, begann das Flüstern. Es kam aus den Wänden, aus den Böden, und es rief meinen Namen. Ich stürzte nach unten, doch die Haustür ließ sich nicht öffnen. Der Spiegel im Wohnzimmer begann zu vibrieren, und ich sah mein eigenes Gesicht. Oder etwas, das aussah wie ich, aber grinsend und verzerrt. Es streckte die Hand aus, als wollte es mich in den Spiegel ziehen. Ich weiß nicht, wie ich entkam. Mein letzter klarer Moment war ein blendendes Licht. Und dann lag ich draußen im Garten. Das Haus war still. Und die Tür stand offen, als ob nichts geschehen wäre. Ich habe St. Arnulf nie wieder betreten. Doch das Gefühl, beobachtet zu werden, ist geblieben. In jeder Reflexion sehe ich manchmal etwas, das nicht zu mir gehört. Ich weiß, dass das Haus mich nicht vergessen hat und dass es eines Tages zurückkommen wird, um zu holen, was es glaubt, das ihm gehört. Nach meiner Flucht aus St. Arnulf dachte ich, das Schlimmste wäre vorbei. Wochenlang versuchte ich, die Ereignisse zu verdrängen. Doch das Haus ließ mich nicht los. Es folgte mir in Gedanken, in Träumen, in jedem Spiegelbild. Manchmal glaubte ich, jemanden hinter mir zu sehen. Eine flüchtige Gestalt, die verschwand, sobald ich mich umdrehte. Eines Abends, als ich in meiner Wohnung in Leipzig saß und die letzten Fotos meiner Reise sichtete, fiel mir erneut das Bild der Frau auf dem Marktplatz in St. Arnulf auf. Doch diesmal war es anders. Ihr Gesicht war schärfer, klarer. Sie sah mich direkt an, mit einem leichten, unheimlichen Lächeln. Und sie war nicht allein. Im Hintergrund des Fotos tauchten schemenhafte Gestalten auf, deren Konturen ich vorher nicht bemerkt hatte. Es waren dieselben Gesichter, die ich in den Spiegeln des Gästehauses gesehen hatte. Es war unmöglich. Die Kamera hatte sie eingefangen. Das, was ich in St. Arnulf gesehen hatte, war real. Ein eisiger Schauer lief mir über den Rücken. Ich spürte, dass ich nicht mehr allein in meiner Wohnung war. In dieser Nacht wachte ich um 3 Uhr morgens auf. Mein Schlafzimmer war stockdunkel, doch ich hatte das untrügliche Gefühl, beobachtet zu werden. Mein Blick wanderte zum großen Spiegel an der gegenüberliegenden Wand. Ich wünschte, ich hätte es nicht getan. Im Spiegel sah ich mich selbst, wie ich regungslos im Bett lag. Aber mein Spiegelbild bewegte sich nicht synchron mit mir. Es stand auf und näherte sich dem Spiegel, bis es direkt davor stand. Dann legte es die Hand auf die Glasfläche und seine Lippen formten stumme Worte. »Komm zurück!« Ich stieß einen Schrei aus und warf eine Decke über den Spiegel. Mein Herz raste. Meine Hände zitterten. Ich wusste, dass ich verrückt klingen würde, wenn ich es jemandem erzählte. Doch ich wusste auch, dass ich der Wahrheit nicht entkommen konnte.
Am nächsten Morgen erhielt ich eine E-Mail von einer unbekannten Adresse. Der Betreff lautete: Du hast etwas zurückgelassen. Die Nachricht enthielt nur ein Foto. Es zeigte den Kamin im Gästehaus von St. Arnulf. Der alte Spiegel war zerbrochen. Doch in den Scherben spiegelte sich mein eigenes Gesicht. Nur war es wieder das andere Gesicht, verzerrt, mit leerem Blick und einem kränklichen Grinsen. Darunter stand ein Satz: Es wartet auf dich. Ich fühlte, wie Panik in mir aufstieg. Die Ereignisse nahmen eine Dynamik an, die ich nicht kontrollieren konnte. Irgendetwas in diesem Haus wollte mich zurück. Und ich hatte das Gefühl, dass ich keine Wahl hatte. 2 Tage später saß ich wieder im Auto, auf dem Weg nach St. Arnulf. Jeder vernünftige Mensch wäre geflohen, hätte sich Hilfe gesucht. Aber ich wusste tief in mir, dass es keine Hilfe gab. Das Haus hatte mich markiert. Es würde mich überall finden. Das Dorf wirkte noch trostloser als bei meinem ersten Besuch. Die wenigen Menschen, die ich sah, wichen meinen Blicken aus. Niemand sprach ein Wort. Als ich das Gästehaus erreichte, war die Tür weit geöffnet. Ich trat ein. Das Haus war still, doch es fühlte sich lebendig an. Jeder Schritt hallte wieder, als ob die Wände mich beobachteten. Der Spiegel im Wohnzimmer war tatsächlich zersprungen, doch die Scherben lagen ordentlich auf dem Tisch, als ob jemand sie dort platziert hätte. Neben den Scherben lag ein alter, verstaubter Briefumschlag. Mein Name stand darauf, in meiner eigenen Handschrift. Ich öffnete den Umschlag mit zitternden Fingern. Darin befand sich ein einzelnes Blatt Papier mit 3 Worten. Wir sehen dich. Plötzlich hörte ich Schritte. Schwere, langsame Schritte, die von oben kamen. Ohne nachzudenken, griff ich nach einer der Scherben und hielt sie wie eine Waffe in der Hand. Die Schritte wurden lauter, kamen die Treppe hinunter. Wer ist da? Meine eigene Stimme klang hohl und zittrig. Keine Antwort. Doch dann sah ich ihn. Mich. Eine Gestalt, die genau wie ich aussah, trat aus dem Schatten des Flurs. Aber es war nicht wirklich ich. Es war das zweite Gesicht. Die verzerrte Version von mir. Mit dem leeren Blick und dem unheimlichen Lächeln. Du bist gekommen, sagte es leise mit meiner Stimme. Das war unvermeidlich. Ich wich zurück, doch die Gestalt kam näher. Was willst du? Meine Stimme war kaum mehr als ein Flüstern. Das zweite Gesicht legte den Kopf schief. Du hast es doch längst verstanden. Das Haus braucht jemanden. Es wollte immer jemanden. Und jetzt bist du es. Ich wusste, dass ich fliehen musste. Doch als ich mich umdrehte, stand die Tür nicht mehr offen. Das Haus hatte sich verändert. Die Fenster waren verschwunden und die Wände schienen sich zu bewegen, als ob sie atmeten. Es gibt keinen Ausweg, sagte das zweite Gesicht. Es gab nie einen Ausweg. In einem Anfall von Panik warf ich die Scherbe nach der Gestalt. Sie zersplitterte in der Luft, doch das Gesicht verzog sich zu einem breiten Grinsen. Du kannst nicht gegen dich selbst kämpfen, sagte es. Du bist es. Dann erlosch das Licht. Ich weiß nicht, wie ich aus dem Haus entkam. Alles, was ich weiß, ist, dass ich am nächsten Morgen vor dem Dorf lag, im feuchten Gras. Ich bin nie wieder nach St. Arnulf zurückgekehrt. Aber ich spüre das Haus noch immer, in jedem Spiegel, in jedem Schatten. Manchmal sehe ich das zweite Gesicht, das mich aus dem Spiegel anstarrt. Und manchmal höre ich das Flüstern. Es sagt immer wieder dieselben Worte. Es wartet noch. Es begann als eine einfache Reise. Nach einem anstrengenden Jahr voller Projekte und persönlicher Rückschläge entschied ich, ein Wochenende allein zu verbringen, um den Kopf frei zu bekommen. Ein Kollege hatte mir die Region Harz empfohlen, bekannt für ihre dichten Wälder, malerischen Dörfer und die mystische Atmosphäre, die schon die Gebrüder Grimm inspiriert hatte. Ich suchte ein passendes Airbnb und eines stach sofort ins Auge, ein altes Herrenhaus am Rande von Falkenstein, einem abgelegenen Dorf, das von einem Wald umgeben war. Das Inserat versprach Ruhe, Geschichte und eine Atmosphäre, die sich perfekt für einen Schriftsteller eignen würde. Die Fotos zeigten ein prachtvolles Gebäude mit hohen Fenstern, dunklem Fachwerk und einem weitläufigen Garten. Die Gastgeberin, Frau Lenke, hatte nur wenige Bewertungen, aber alle waren positiv. Ein Ort wie aus einem Märchen, schrieb jemand. Ich buchte ohne zu zögern. Ich erreichte Falkenstein an einem späten Freitagnachmittag. Der Weg führte durch endlose Wälder und das GPS zeigte mehrfach an, dass ich mich verfahren hätte, bevor ich schließlich das Herrenhaus sah. Es war imposant, doch die Zeit hatte Spuren hinterlassen. Die Fassade war verwittert, der Garten überwuchert und eine seltsame Stille lag über dem Grundstück. Frau Lenke, eine ältere Frau mit grau-weißem Haar und einem strengen Blick, begrüßte mich an der Tür. Ihre Begrüßung war höflich, aber distanziert. »Das Haus hat eine reiche Geschichte«, sagte sie. »Ich hoffe, Sie sind ein Freund der Stille. Manchmal kann sie hier überwältigend sein.« Ihre Worte irritierten mich, aber ich lächelte höflich. Sie führte mich durch das Haus, zeigte mir die Küche, das Wohnzimmer mit einem mächtigen Kamin und schließlich das Schlafzimmer im Obergeschoss. Es war groß, mit einem antiken Himmelbett, doch die Tapeten waren verblasst und die Luft war schwer, als ob das Haus seit Jahrzehnten keine frische Brise mehr erlebt hätte. »Eine Sache noch«, sagte Frau Lenke, bevor sie ging. »Bleiben Sie nachts im Haus. Der Wald kann tückisch sein.« Nach dem Abendessen setzte ich mich mit einem Glas Wein ins Wohnzimmer, um ein Buch zu lesen. Doch es war schwierig, mich zu konzentrieren. Immer wieder hatte ich das Gefühl, dass mich etwas beobachtete. Es war irrational. Das Haus war leer und ich hatte alle Türen und Fenster verschlossen. Gegen Mitternacht hörte ich es zum ersten Mal. Ein leises Murmeln, kaum wahrnehmbar, als käme es von den Wänden selbst. Ich hielt inne und lauschte. Es schien sich zu bewegen, mal näher, mal weiter weg. Und ich konnte keine Worte erkennen, nur das Summen von Stimmen. Ich redete mir ein, dass es der Wind sein musste, der durch die alten Balken fuhr. Doch als ich ins Bett ging, fühlte ich mich nicht allein. Am nächsten Morgen beschloss ich, das Dorf zu erkunden. Falkenstein war klein, mit einer Kirche, einem kleinen Laden und ein paar verstreuten Häusern. Die Bewohner waren zurückhaltend, musterten mich aus der Entfernung, ohne ein Wort zu sagen. In der Kirche sprach ich mit dem Pfarrer, einem Mann in den 60ern mit einem ernsten Gesichtsausdruck. Als ich erwähnte, dass ich im Herrenhaus übernachtete, zog sich seine Miene noch mehr zusammen. »Das ist kein Ort für Fremde«, sagte er. »Warum?«, fragte ich. »Manche Dinge gehören der Vergangenheit an, und manche Geschichten sollten dort bleiben.« Er weigerte sich, mehr zu sagen, und ich ging, verwirrter als zuvor. In der zweiten Nacht wurde das Murmeln lauter. Es begann kurz nach Mitternacht, und diesmal klang es deutlicher, als ob mehrere Stimmen gleichzeitig sprachen. Ich konnte die Worte nicht verstehen, aber es klang wie eine endlose Litanei, ein Chor, der mich umzingelte. Ich stand auf und folgte dem Geräusch, das mich in den Keller führte. Die alte Holztreppe knarrte unter meinen Füßen und die Luft wurde kälter, je weiter ich hinunterging. Unten war es dunkel und meine Taschenlampe warf einen schwachen Lichtkegel auf die steinernen Wände. Der Keller war leer bis auf eine alte Truhe in der Ecke. Als ich näher trat, verstummte das Flüstern. Die Stille war so absolut, dass mein eigener Atem wie ein Donnerschlag klang. Ich öffnete die Truhe und fand eine Sammlung alter Briefe und ein Tagebuch. Die Briefe waren in einer krakeligen Handschrift verfasst und beschrieben seltsame Ereignisse im Haus. Besucher, die Stimmen hörten, Kinder, die nachts verschwanden und die Familie, die einst hier lebte, aber auf mysteriöse Weise verschwand. Das Tagebuch gehörte offenbar der letzten Bewohnerin des Hauses, einer Frau namens Clara. Ihre Einträge waren verwirrt und voller Angst. Sie schrieb von Schatten, die sie beobachteten, und von einer Stimme, die sie rief. Der letzte Eintrag lautete: »Ich kann nicht bleiben, aber das Haus lässt mich nicht gehen.« Ich fühlte, wie eine unsichtbare Kälte mich umhüllte. Das Flüstern begann wieder, diesmal lauter, und ich rannte aus dem Keller zurück ins Schlafzimmer, schloss die Tür ab und zog die Decke über meinen Kopf wie ein verängstigtes Kind. Am letzten Abend konnte ich die Ereignisse nicht mehr ignorieren. Die Stimmen waren überall. Sie schienen aus den Wänden, der Decke und sogar aus dem Boden zu kommen. Als ich aus dem Fenster blickte, sah ich Bewegungen im Garten. Schatten, die sich zwischen den Bäumen bewegten. Zu groß und zu schnell, um menschlich zu sein. Die Lichter im Haus flackerten und die Temperatur fiel rapide. Ich versuchte, Frau Lenke anzurufen, doch das Handy hatte keinen Empfang. Schließlich hörte ich ein Klopfen an der Tür. Es war nicht hektisch, sondern gleichmäßig, wie das Ticken einer Uhr. »Wer ist da?« rief ich, doch keine Antwort kam. Mit zitternden Händen öffnete ich die Tür, und da war niemand. Doch auf dem Boden lag eine einzelne zerbrochene Puppe. Sie war alt und abgenutzt, und ihre Augen schienen mich anzustarren. Das Flüstern wurde ohrenbetäubend, und die Schatten sammelten sich in der Mitte des Raumes, formten eine Gestalt, die größer war als jede Person, die ich je gesehen hatte. Sie hatte keine Gesichtszüge, doch ihre Präsenz war überwältigend. Ich schrie, rannte aus dem Haus und fuhr mit dem Auto, ohne zurückzublicken, bis ich die Hauptstraße erreichte. Ich habe nie wieder etwas von Frau Lenke gehört und das Inserat verschwand kurz nach meiner Rückkehr. Das Herrenhaus wurde später zum Verkauf angeboten, doch niemand scheint lange dort zu bleiben. Die Ereignisse von Falkenstein verfolgen mich bis heute. Manchmal, mitten in der Nacht, höre ich das Murmeln in meinen Träumen. Und manchmal, wenn ich in meinem Haus allein bin, sehe ich einen Schatten, der sich in der Ecke bewegt, als ob das Haus von Falkenstein mich nie wirklich losgelassen hat. Ich habe Falkenstein nie vergessen können. Trotz aller Bemühungen, die Erinnerung zu verdrängen, verfolgten mich die Ereignisse aus dem Herrenhaus weiter. Die Nächte blieben quälend, mit Träumen von flüsternden Stimmen, Schatten, die sich über die Wände meiner Wohnung bewegten, und dem Gefühl, ständig beobachtet zu werden. Das Murmeln aus Falkenstein hörte ich immer wieder. Es war wie ein Lied, das nur für mich gespielt wurde, leise, aber unausweichlich. An manchen Tagen glaubte ich sogar, es auf den Straßen Münchens zu hören, mitten im Lärm der Stadt. Doch ich ignorierte es, bis ich eines Tages eine E-Mail erhielt. Der Absender war anonym, doch der Betreff jagte mir eine Gänsehaut über den Rücken. »Du hast das Haus nicht verlassen.« Die Nachricht war kurz. »Sie wissen, dass du dort warst. Und sie warten immer noch auf dich.« Ich versuchte, die E-Mail als schlechten Scherz abzutun. Doch in den nächsten Tagen häuften sich die seltsamen Vorkommnisse. Meine Wohnung fühlte sich nicht mehr wie ein sicherer Ort an. Gegenstände verschwanden, nur um an unmöglichen Orten wieder aufzutauchen. Einmal fand ich meine Wohnungstür nachts weit geöffnet, obwohl ich sie verriegelt hatte. Und dann waren da wieder die Handabdrücke. Diesmal nicht nur auf dem Fenster, sondern auch auf dem Spiegel in meinem Badezimmer. Kleine, perfekte Abdrücke von Kinderhänden. Ich wusste, dass es nur einen Weg gab, dem Ganzen ein Ende zu setzen. Ich musste zurück nach Falkenstein. Ich kontaktierte Lukas, einen alten Freund aus meiner Jugendzeit, der sich für paranormale Phänomene interessierte. Lukas hatte eine seltsame Faszination für das Übernatürliche und war sofort bereit, mich zu begleiten. »Du sagst, das Haus hat mit dir gesprochen?«, fragte er am Telefon. »Dann müssen wir herausfinden, was es will.« Zwei Tage später machten wir uns auf den Weg in den Harz. Die Fahrt war bedrückend. Die Wälder wirkten noch dichter und düsterer als bei meinem ersten Besuch und die Straßen schienen sich endlos durch die Landschaft zu winden, als wollten sie uns in die Irre führen. Als wir Falkenstein erreichten, lag das Dorf still da. Keine Menschenseele war zu sehen. Kein Rauch stieg aus den Schornsteinen. Es war, als wäre der Ort vollständig verlassen worden. »Das fühlt sich falsch an«, murmelte Lukas, während wir durch die leeren Straßen gingen. Als wir das Herrenhaus erreichten, standen wir eine Weile schweigend davor. Das Gebäude war in einem noch schlechteren Zustand als bei meinem letzten Besuch. Die Fensterläden hingen schief, das Dach war teilweise eingestürzt und der Garten war überwuchert. Doch ich wusste, das Haus wartete auf uns. Wir betraten das Haus durch die knarrende Eingangstür. Drinnen war alles genauso, wie ich es in Erinnerung hatte. Die schweren Holzbalken, die verblassten Tapeten und die bedrückende Atmosphäre. »Der Keller«, sagte ich zu Lukas. »Es beginnt immer im Keller.« Wir gingen hinunter und die Luft wurde kälter mit jedem Schritt. Im Keller wartete die alte Truhe, die ich beim ersten Mal geöffnet hatte. Doch diesmal war sie nicht leer.
Drinnen lag ein Foto. Es zeigte das Haus und mich. Ich stand vor dem Herrenhaus mit genau der Kleidung, die ich an meinem ersten Besuchstag getragen hatte.
Das kann nicht sein, stammelte ich.
Lukas hob das Foto auf und betrachtete es genau.
Das ist eine Warnung, sagte er leise.
Plötzlich hörten wir das Flüstern wieder. Es kam aus den Wänden, den Decken, dem Boden. Ein Chor aus unzähligen Stimmen, die unseren Namen riefen.
Daniel! Lukas!
Die Schatten begannen sich zu bewegen. Sie krochen über die Wände wie lebendige Wesen, verdrehten sich zu grotesken Gestalten mit leeren Augenhöhlen und weit aufgerissenen Mündern.
Wir müssen es beenden, sagte Lukas entschlossen.
Er zog eine kleine Flasche Weihwasser aus seiner Tasche und begann laut ein Gebet zu sprechen. Die Schatten zuckten zurück, aber das Flüstern wurde lauter, wütender. Plötzlich ertönte ein ohrenbetäubender Schrei, ein unnatürlicher, durchdringender Laut, der mich in die Knie zwang. Die Truhe schlug von selbst zu und die Luft im Keller wurde so dicht, dass ich kaum noch atmen konnte.
Lukas!
Rief ich. Doch als ich mich umdrehte, war Lukas verschwunden. Ich rannte zurück ins Erdgeschoss, doch Lukas war nirgends zu sehen. Stattdessen standen die Türen weit offen und eine dunkle Gestalt wartete auf mich im Flur. Es war dieselbe Gestalt, die ich in meinen Träumen gesehen hatte. Hochgewachsen, mit langen Gliedmaßen und einem Gesicht, das sich in endlose Schatten verlor.
Du bist zurückgekommen,
sagte die Gestalt in einer tiefen, hallenden Stimme.
Was wollt ihr von mir? Schrie ich.
Die Gestalt trat näher.
Es ist nicht vorbei. Du hast uns gerufen. Und jetzt bist du unser.
Ich stolperte zurück. Doch die Gestalt bewegte sich schneller, bis sie direkt vor mir stand. Ihre kalten Finger legten sich um meinen Hals und ich spürte, wie meine Sinne schwanden. Doch plötzlich hörte ich eine vertraute Stimme. Lukas. Er stand oben auf der Treppe, das Tagebuch der früheren Bewohnerin in der Hand, und las laut daraus vor. Die Gestalt schrie auf, ließ mich los und wandte sich Lukas zu.
Geh zurück, woher du gekommen bist, rief Lukas.
Das Haus begann zu beben. Die Wände rissen auf und ein gleißendes Licht brach aus den Rissen hervor. Die Gestalt versuchte, dem Licht zu entkommen, doch es verschlang sie vollständig. Lukas und ich verließen das Haus, ohne zurückzublicken. Als wir die Hauptstraße erreichten, hörten wir hinter uns einen dumpfen Schlag. Das Herrenhaus war in sich zusammengebrochen, als hätte es nie existiert. Seit diesem Tag habe ich das Flüstern nicht mehr gehört. Doch die Erinnerung an die Ereignisse von Falkenstein lässt mich nicht los. Manchmal, wenn ich alleine bin, spüre ich immer noch eine Kälte, die von irgendwo tief in mir kommt. Und in den stillsten Nächten frage ich mich, ist es wirklich vorbei? Oder hat das Haus einen Weg gefunden, mich auch hierher zu verfolgen? Mein Name ist Leon Meissner, 33 Jahre alt und ich arbeite als Softwareentwickler in Frankfurt. Vor etwa 2 Jahren beschloss ich, dem hektischen Stadtleben zu entfliehen und ein Wochenende in einer ländlichen Gegend zu verbringen. Es war ein spontaner Entschluss. Ich öffnete die Airbnb-App und suchte nach einem abgelegenen Ort, an dem ich mich zurückziehen konnte. Unter den Angeboten stach ein kleines, rustikales Haus ins Auge, das Mühlenhäuschen genannt wurde. Es war Teil einer alten, verlassenen Mühle in der Nähe eines winzigen Dorfs namens Bruchmannsfeld, irgendwo in der Region Thüringen. Die Bilder zeigten ein charmantes, wenn auch leicht heruntergekommenes Gebäude, umgeben von Wäldern und einer sanft plätschernden Bach. Die Beschreibung versprach Ruhe, Abgeschiedenheit und Natur pur. Genau das, was ich brauchte. Die Gastgeberin, eine Frau namens Helene Bruchmann, wirkte freundlich, aber ihre Nachrichten waren knapp. Das Haus ist alt, aber gemütlich. Der Schlüssel steckt in der Tür. Falls Sie etwas brauchen, rufen Sie an.
Ich kam an einem Freitagabend an. Die Fahrt führte mich durch enge Landstraßen, die von dichten Wäldern gesäumt waren. Es war bereits dunkel, als ich die Mühle erreichte. Das Gebäude wirkte imposanter als auf den Fotos. Die Hauptmühle, ein dreistöckiger Backsteinbau mit zerbrochenen Fenstern und einem schiefen Dach, war offensichtlich verlassen. Das kleine Mühlenhäuschen daneben, meine Unterkunft, war bescheidener, mit verblassten roten Fensterläden und einer alten Holztür. Im Inneren war es rustikal, aber sauber. Ein Wohnzimmer mit einem Kamin, eine kleine Küche und ein Schlafzimmer mit einem Bett, das seltsam mittig im Raum stand. Auf einem kleinen Tisch lag eine Kerze, die bereits halb heruntergebrannt war. Ich packte meine Sachen aus, machte mir eine Tasse Tee und setzte mich vor den Kamin. Der Wind draußen heulte und das Geräusch des Bachs hinter dem Haus war beruhigend. Ich fühlte mich seltsam allein, aber auch geborgen. Mitten in der Nacht wurde ich wach. Ein Geräusch hatte mich geweckt. Es klang wie leises Klopfen, doch ich konnte nicht sagen, woher es kam. Zuerst dachte ich, es sei der Wind, der gegen die Fensterläden schlug. Doch als ich lauschte, hörte ich es wieder, regelmäßiger, fast wie Schritte. Ich stand auf und ging zur Tür. Draußen war es stockdunkel, der Wind hatte nachgelassen. Doch in der Ferne, in der Richtung der alten Mühle, sah ich ein schwaches Licht flackern. Es war kein elektrisches Licht, sondern schien von einer Laterne oder einer Kerze zu stammen. Mein Herz klopfte, aber ich redete mir ein, dass es nur eine optische Täuschung war. Ich schloss die Tür ab, ging zurück ins Bett und zwang mich zu schlafen. Am nächsten Morgen beschloss ich, die Umgebung zu erkunden. Die alte Mühle wirkte bei Tageslicht noch verfallener. Die Fenster waren mit Brettern vernagelt und die einst imposanten Mühlräder lagen halb verrottet im Bach. Auf der Rückseite des Gebäudes entdeckte ich eine kleine verborgene Tür, die nur angelehnt war. Ich konnte nicht widerstehen und trat ein. Der Raum dahinter war dunkel und feucht, ein Keller oder Lagerraum vielleicht. Auf dem Boden lagen alte Werkzeuge, Säcke mit verrottetem Getreide und etwas, das wie eine Kiste aussah. Als ich den Deckel öffnete, fand ich darin ein altes Tagebuch. Das Buch war von jemandem namens Jakob Bruchmann geschrieben, offenbar einem Vorfahren der Gastgeberin. Die Einträge waren unregelmäßig, viele Seiten unleserlich, doch einige waren gut erhalten. Einer der letzten Einträge ließ mir einen Schauer über den Rücken laufen. Sie kommen nachts, sie klopfen an die Wände, rufen nach mir aus der Dunkelheit. Ich habe das Rad angehalten, aber es hat nichts geändert. Die Mühle gehört Ihnen jetzt. Ich schloss das Buch und verließ die Mühle schnell. In dieser Nacht schlief ich schlechter. Das Klopfen kehrte zurück, diesmal deutlicher, näher. Es klang, als käme es von der Wand hinter meinem Bett. Ich wagte nicht, mich zu bewegen, bis das Geräusch plötzlich verstummte. Ich hörte nur noch meinen Atem und das entfernte Rauschen des Bachs. Doch gerade als ich dachte, es sei vorbei, hörte ich eine Stimme, leise, flüsternd, direkt vor der Tür. »Jakob, bist du es?« Ich erstarrte. Wer auch immer dort war, wusste nicht, dass Jakob schon lange tot war. Ich griff nach meinem Handy, aber es gab kein Signal. Das Licht der Kerze auf dem Tisch flackerte, als ob ein Luftzug durch den Raum wehte, obwohl die Fenster geschlossen waren. Plötzlich hörte ich Schritte auf dem Dachboden. Ich wusste nicht, dass das Häuschen überhaupt einen Dachboden hatte, doch die Geräusche waren eindeutig. Langsame, schwere Schritte, die sich direkt über mir bewegten. Ich hielt es nicht mehr aus. Ich zog mich an, packte meine Sachen und verließ das Haus, ohne mich umzusehen. Am nächsten Morgen fuhr ich zum Dorf und suchte Helene Bruchmann auf. Sie wohnte in einem alten, gepflegten Fachwerkhaus am Dorfrand. Als ich ihr erzählte, was ich erlebt hatte, wirkte sie nervös, fast verlegen. »Das Häuschen, es ist alt«, sagte sie. »Die Mühle hat eine lange Geschichte. Jakob war mein Urgroßvater und er hat Dinge gesehen, aber das ist alles Aberglaube.« Ich wollte mehr wissen, doch sie wich meinen Fragen aus. Schließlich packte ich meine Sachen und fuhr nach Hause. Das Tagebuch nahm ich mit, obwohl ich mir nicht sicher war, warum. Einige Monate später fand ich einen Historiker, der sich mit alten Mühlen beschäftigte. Er bestätigte, dass die Bruchmann-Mühle im 18. Jahrhundert berüchtigt war. Es gab Gerüchte, dass Jakob Bruchmann das Mühlrad gestoppt hatte, um einen Pakt mit irgendetwas im Wald zu brechen. Doch niemand wusste, was genau geschehen war. Manchmal, wenn ich allein in meinem Apartment in Frankfurt bin, höre ich das Klopfen wieder. Leise, aber unüberhörbar. Es erinnert mich daran, dass manche Geschichten nicht einfach enden, nur weil wir ihnen entfliehen. Und ich frage mich, ob ich in jener Nacht wirklich allein in dem Mühlenhäuschen war. Zurück in meiner Wohnung in Frankfurt wollte ich die Erinnerungen an Bruchmannsfeld verdrängen. Ich hatte den Kontakt zu Helene Bruchmann abgebrochen und das alte Tagebuch in einer Schublade verstaut, die ich selten öffnete. Doch die seltsamen Geräusche hörten nicht auf. Manchmal, spät in der Nacht, hörte ich das leise Klopfen an den Wänden, unter dem Boden, als ob jemand langsam, methodisch nach mir suchte. Einmal erwachte ich davon, dass es an meiner Wohnungstür klopfte. Als ich die Tür öffnete, war der Flur leer. Doch auf der Fußmatte lag ein kleines, zusammengefaltetes Stück Papier. Darauf stand nur ein einziger Satz: Das Rad darf nicht stillstehen. Ich erkannte die Handschrift sofort. Es war die gleiche wie in Jakobs Tagebuch. Ich wusste, dass ich das Buch erneut durchsehen musste. Während einer schlaflosen Nacht zog ich es aus der Schublade und blätterte nervös durch die brüchigen Seiten. Einige Einträge wirkten nun lesbarer, als ob die Tinte mit der Zeit dunkler geworden wäre. Einer der letzten Einträge fiel mir besonders auf. Das Rad hält den Fluss der Zeit aufrecht. Wenn es stillsteht, kehren sie zurück. Schatten aus der Tiefe, verloren zwischen den Welten. Sie suchen einen Eingang. Es muss sich immer jemand um das Rad kümmern. Das klang wie der wirre Verstand eines Mannes, der den Bezug zur Realität verloren hatte. Doch tief in mir spürte ich, dass Jakob etwas erlebt hatte. Etwas, das über bloßen Wahnsinn hinausging. Dann entdeckte ich auf der letzten Seite eine Skizze, die ich zuvor übersehen hatte. Eine Karte der Mühle und des umliegenden Waldes. Sie zeigte einen verborgenen Weg, der zu einem zweiten, noch älteren Bauwerk führte, einem unterirdischen Raum, der als das Herz der Mühle markiert war. Ich wusste, dass ich zurück nach Bruchmannsfeld musste. Nicht, weil ich es wollte, sondern weil ich spürte, dass ich keine Wahl hatte. Das Klopfen würde nicht aufhören. Ich fuhr an einem kalten Novembermorgen los. Der Himmel war grau und ein feiner Regen fiel, als ich das Dorf erreichte. Ich hielt nicht an, um mit Helene Bruchmann zu sprechen. Ich wusste, dass sie mir nichts mehr sagen würde. Stattdessen ging ich direkt zur Mühle. Das Gebäude wirkte noch verfallener als zuvor. Die Fenster waren vollständig eingestürzt und das Dach hing bedrohlich durch. Ich ging zur Rückseite, wo ich die versteckte Tür gefunden hatte, und folgte der Karte aus Jakobs Tagebuch. Der verborgene Weg führte mich tiefer in den Wald. Der Regen machte den Boden schlammig und die kahlen Bäume wirkten wie stumme Wächter. Nach etwa einer halben Stunde erreichte ich eine Lichtung, auf der sich eine alte, mit Moos überwucherte Steintreppe befand. Sie führte hinab zu einer massiven Holztür, die mit Eisen beschlagen war. Über der Tür war ein Symbol in den Stein geritzt, ein Kreis mit einer Spirale in der Mitte. Es erinnerte mich an ein Mühlrad. Mit zitternden Händen öffnete ich die Tür. Dahinter lag ein kalter, steinerner Raum, der wie eine Art Ritualkammer wirkte. In der Mitte stand ein riesiges, verrostetes Rad, ein uraltes Mühlrad, das nie für Wasser gebaut worden war. Es drehte sich langsam, obwohl es keinen erkennbaren Antrieb gab. Ich trat näher und plötzlich hörte ich das Flüstern. Es kam aus allen Richtungen, mehrstimmig, wie ein Chor. Die Stimmen sprachen unverständliche Worte, doch eine Botschaft war klar: Das Rad darf niemals stillstehen. Plötzlich verstummte das Flüstern, und eine eiskalte Stille legte sich über den Raum. Dann hörte ich Schritte hinter mir. Ich drehte mich um und sah ihn, den Mann, den ich schon in Bruchmannsfeld gesehen hatte. Er war groß und hager, seine Kleidung altmodisch, als ob er aus einer anderen Zeit stammte. Sein Gesicht war blass und seine Augen wirkten leer. »Jakob«, sagte ich, ohne zu wissen, warum.
Der Mann nickte langsam, dann deutete er auf das Rad. »Es muss sich immer jemand darum kümmern«, sagte er mit einer Stimme, die wie das Rauschen des Bachs klang. »Wenn das Rad stillsteht, öffnen sich die Tore.« »Welche Tore?« Meine Stimme zitterte. »Die Tore zwischen den Welten«, sagte er. »Die Schatten wollen zurück. Sie suchen eine Tür. Das Rad hält sie fern.« Ich wollte weglaufen, doch ich konnte mich nicht bewegen. Der Mann trat näher und sah mich eindringlich an. »Du hast es geöffnet. Du bist jetzt der Hüter.« »Nein«, flüsterte ich. »Das kann nicht sein.« Doch in dem Moment blieb das Rad stehen. Ein eisiger Windstoß fegte durch den Raum, und ich hörte das Klopfen wieder, diesmal lauter, drängender. Der Mann lächelte traurig. »Es ist zu spät.« Ich weiß nicht, wie ich aus dem Wald zurückkam. Die nächsten Tage verbrachte ich in einem Hotel, unfähig klar zu denken. Doch das Klopfen hat mich nie verlassen. Zurück in Frankfurt bemerkte ich, dass ich nicht allein war. Jede Nacht sehe ich Schatten in den Ecken meines Zimmers. Und das leise Ticken, wie ein Rad, das sich langsam dreht, hallt in meinen Ohren. Das Rad darf niemals stillstehen. Doch ich fürchte, es ist bereits zu spät. Mein Name ist Lukas Meyer und das, was ich euch erzählen werde, ist keine erfundene Geschichte. Es geschah vor etwa 3 Jahren, während eines beruflichen Aufenthalts in Leipzig, einer Stadt, die ich bis dahin als lebendig und gastfreundlich empfand. Ich arbeitete damals als Softwareentwickler und hatte einen Auftrag, der mich für einige Wochen in die Stadt führte. Da Hotels teuer waren, entschied ich mich, eine Unterkunft über Airbnb zu buchen. Die Wohnung, die ich auswählte, schien perfekt, modern, sauber und zentral gelegen. Die Bewertungen waren positiv und die Gastgeberin, eine Frau namens Nadine, wurde als freundlich und hilfsbereit beschrieben. Doch nichts hätte mich auf das vorbereiten können, was mich dort erwartete. Ich kam an einem grauen Novemberabend an. Es regnete leicht und die Straßen glänzten unter dem gelblichen Licht der Laternen. Die Wohnung lag in einem Altbau aus dem frühen 20. Jahrhundert, in einer ruhigen Seitenstraße. Nadine hatte mir einen Schlüssel in einem kleinen Schließfach vor der Tür hinterlassen. Als ich die Wohnung betrat, war ich sofort beeindruckt. Sie war stilvoll eingerichtet, mit hohen Decken, großen Fenstern und Holzböden. Es gab ein geräumiges Wohnzimmer, eine kleine, aber gut ausgestattete Küche und ein Schlafzimmer mit einem Bett, das direkt unter einem großen Fenster stand. Alles wirkte perfekt, bis auf eine Sache. Im Flur stand ein antiker Spiegel, dessen Rahmen mit seltsamen, verschlungenen Mustern verziert war. Er passte nicht zum modernen Stil der Wohnung und wirkte fast fehl am Platz. Als ich mich darin betrachtete, hatte ich für einen Moment das Gefühl, dass etwas hinter mir stand. Eine Bewegung, die ich nicht einordnen konnte. Doch als ich mich umdrehte, war nichts da. Ich schob das Gefühl beiseite. Es war ein langer Tag gewesen und ich schob es auf die Müdigkeit. Die erste Nacht verlief seltsam. Ich hatte Probleme einzuschlafen, obwohl das Bett bequem war. Jedes Mal, wenn ich die Augen schloss, hatte ich das Gefühl, dass etwas im Raum nicht stimmte. Es war nicht wirklich ein Geräusch oder eine Bewegung, eher eine Präsenz. Gegen 3 Uhr morgens wurde ich von einem leisen Geräusch geweckt. Es klang wie ein Flüstern, als ob jemand direkt neben meinem Bett stand. Mein Herz schlug schneller und ich richtete mich langsam auf. Der Raum war dunkel und der Regen prasselte gegen das Fenster. Ich schaltete das Licht ein, doch es war niemand da. Ich durchsuchte die Wohnung, doch alles war, wie ich es hinterlassen hatte.
Schließlich legte ich mich wieder hin, doch der Schlaf wollte nicht mehr kommen. Am nächsten Tag fiel mir der antike Spiegel im Flur wieder auf. Ich betrachtete ihn genauer und bemerkte, dass die Muster auf dem Rahmen wie Gesichter aussahen, verzerrt, mit offenen Mündern und leeren Augen. Es war sicherlich nur eine Laune des Designs, doch es ließ mich frösteln. Während ich mich im Spiegel betrachtete, bemerkte ich etwas Eigenartiges. Mein Spiegelbild schien für einen Moment leicht verzögert zu reagieren. Ich bewegte meinen Kopf und es dauerte einen Sekundenbruchteil, bis das Bild nachzog. Ich schüttelte den Kopf, überzeugt, dass es nur eine optische Täuschung war. Doch als ich mich abwandte, hörte ich wieder das Flüstern. Es war leise, fast unmerklich, aber es schien aus dem Spiegel zu kommen. In den folgenden Nächten wurde es schlimmer. Das Flüstern begann regelmäßig um dieselbe Zeit, immer kurz nach Mitternacht. Manchmal klang es wie Worte, doch ich konnte sie nicht verstehen. Und jedes Mal, wenn ich in den Spiegel sah, hatte ich das Gefühl, dass die Gesichter im Rahmen sich verändert hatten. Eines Abends beschloss ich, den Spiegel abzudecken. Ich nahm eine Decke und befestigte sie mit Klebeband, um das unheimliche Objekt aus meinem Blickfeld zu verbannen. Doch in der Nacht hörte ich ein Kratzen, als ob jemand versuchte, die Decke zu entfernen. Ich stand auf und sah nach. Die Decke war noch da. Doch das Kratzen hörte nicht auf. Es klang, als käme es direkt von der anderen Seite des Spiegels. Ich kontaktierte Nadine am nächsten Morgen und fragte sie nach dem Spiegel. Sie wirkte am Telefon ausweichend. "Er gehört zur Wohnung", sagte sie. "Ich kann ihn nicht entfernen." "Warum nicht?", fragte ich. "Es ist schwer zu erklären", antwortete sie schließlich. "Die Vormieter haben gesagt, dass seltsame Dinge passieren, wenn man ihn loswerden will." Ich bestand darauf, mehr zu erfahren, und nach langem Zögern erzählte sie mir, dass der Spiegel ein Relikt aus den 20er Jahren sei. Er habe ursprünglich einem Mann gehört, der angeblich in okkulte Rituale verwickelt war. Es hieß, der Spiegel sei ein Tor. Zu was? Das konnte sie nicht sagen. Ich wollte die Wohnung sofort verlassen, doch es war bereits spät und ich hatte keinen anderen Ort, an den ich gehen konnte. Also beschloss ich, noch eine Nacht zu bleiben und am nächsten Morgen auszuziehen. Gegen Mitternacht begann das Flüstern wieder, diesmal lauter und eindringlicher. Es klang, als ob mehrere Stimmen gleichzeitig sprachen. Ich saß auf meinem Bett, unfähig, mich zu bewegen, als plötzlich die Decke, mit der ich den Spiegel abgedeckt hatte, zu Boden fiel. Im Spiegel sah ich nicht nur mein eigenes Spiegelbild, sondern auch andere Gestalten. Schemenhafte Figuren, die hinter mir standen und mich anstarrten. Einer von ihnen hob die Hand und zeigte auf mich. Ich sprang auf, riss den Spiegel von der Wand und stellte ihn mit der reflektierenden Seite nach unten auf den Boden. Doch das Flüstern hörte nicht auf. Es schien die ganze Wohnung zu durchdringen und ich hatte das Gefühl, dass die Wände selbst atmeten. Noch in dieser Nacht verließ ich die Wohnung. Ich packte nur das Nötigste und fuhr zu einem Hotel am anderen Ende der Stadt. Am nächsten Tag schrieb ich Nadine und erklärte, dass ich die Unterkunft vorzeitig verlassen würde. Sie antwortete nur mit einer kurzen Nachricht. "Ich verstehe, es tut mir leid. Ich habe nie wieder etwas von ihr gehört und ich weiß nicht, was aus der Wohnung wurde. Doch manchmal, wenn ich allein bin und in einem Spiegel mein eigenes Gesicht betrachte, frage ich mich, ob die Gesichter aus dem Rahmen noch immer zuschauen. Und ob ich wirklich entkommen bin." Nachdem ich die Wohnung in Leipzig verlassen hatte, versuchte ich, das Erlebte zu verdrängen. Es musste eine Erklärung geben, sagte ich mir immer wieder. Vielleicht war es nur der Stress der Arbeit, vielleicht war der alte Spiegel einfach ein Zufall. Doch tief in mir wusste ich, dass etwas nicht stimmte. Ich hatte in einem Hotel in der Nähe der Stadt eingecheckt und setzte meinen Auftrag fort. Doch in den Nächten danach fühlte ich mich weiterhin beobachtet. Selbst in einem hell erleuchteten Hotelzimmer schien die Dunkelheit dichter als gewöhnlich, als ob sie mich umschließen wollte. Eine Woche nach meiner Flucht erhielt ich ein Paket. Der Absender war anonym, doch als ich das Paket öffnete, erstarrte ich. Darin lag der Spiegel. Der gleiche antike Rahmen, die gleichen verzerrten Gesichter. Ich wusste, dass das unmöglich war. Ich hatte den Spiegel in der Wohnung in Leipzig zurückgelassen. Doch hier war er, als wäre er mir gefolgt. Ich stellte den Spiegel sofort in den Schrank und versuchte, ihn zu ignorieren. Doch in der darauffolgenden Nacht begann das Flüstern erneut. Es war leise, kaum mehr als ein Wispern, aber es war eindeutig da. Ich stand auf und öffnete den Schrank. Der Spiegel lag genau da, wo ich ihn abgelegt hatte, doch die Oberfläche war beschlagen. Und darauf waren Worte zu sehen, als ob jemand mit dem Finger hineingeschrieben hätte: Wir sehen dich. Ich knallte die Schranktür zu und zog mein Handy hervor. Ich musste Nadine erreichen. Ich wollte wissen, was hier vor sich ging. Doch als ich versuchte, sie anzurufen, erhielt ich nur eine automatische Ansage. Diese Nummer ist nicht vergeben. Ich suchte online nach ihrer Airbnb-Seite, aber das Inserat war verschwunden. Es gab keine Spur mehr von Nadine oder der Wohnung. Es war, als hätte sie nie existiert. Verzweifelt begann ich, Nachforschungen über das Haus anzustellen. Ich fand heraus, dass das Gebäude, in dem sich die Wohnung befand, eine düstere Geschichte hatte. Es war im frühen 20. Jahrhundert erbaut worden und gehörte einst einer wohlhabenden Familie namens Schreiber. Doch die Familie verschwand unter mysteriösen Umständen. Nachbarn berichteten von seltsamen Geräuschen und Lichtern in der Nacht. Der jüngste Sohn der Familie, Max Schreiber, war bekannt dafür, sich mit okkulten Praktiken zu beschäftigen. Es hieß, er habe versucht, mit den Toten zu kommunizieren und etwas auf die Welt geholt, das er nicht mehr loswerden konnte. Einer der letzten Berichte über das Haus war von 1938. Haus der Familie Schreiber steht leer. Niemand wagt sich hinein. Das Haus blieb über Jahre unbewohnt, bis es irgendwann in Wohnungen umgebaut wurde. Doch in jedem Bericht, den ich fand, wurde der Spiegel erwähnt. Er war immer dort, in jeder Wohnung, in jedem Flur. Und jedes Mal endeten die Geschichten mit demselben Schicksal. Die Bewohner verschwanden. In den Nächten danach wurde das Flüstern lauter. Es war überall. In meinem Schlafzimmer, im Bad, sogar auf der Straße. Ich begann, Schatten zu sehen, die nicht dorthin gehörten. In Spiegeln, in Fenstern, sogar in Wasserpfützen. Ich wusste, dass ich den Spiegel loswerden musste. Ich packte ihn in eine Decke und fuhr hinaus aufs Land. In einem abgelegenen Waldstück warf ich ihn in einen See. Das Wasser schluckte ihn und ich hoffte, dass damit alles vorbei wäre. Doch in derselben Nacht, zurück im Hotel, fand ich den Spiegel wieder, direkt vor meinem Bett. Ich hatte ihn zerstört, aber er kehrte immer wieder zurück. In meiner Verzweiflung wandte ich mich an einen alten Freund, Markus, einen Theologen, der sich mit mystischen und okkulten Schriften auskannte. Ich erzählte ihm von dem Spiegel, von dem Flüstern und den Schatten. Er hörte schweigend zu und nickte langsam. »Es klingt nach einem alten Fluch«, sagte er schließlich. »Wenn das, was du sagst, wahr ist, dann hat der Spiegel eine Art Bindung zu dir aufgebaut.« »Wie werde ich ihn los?«, fragte ich verzweifelt. Markus schüttelte den Kopf. »Ich weiß es nicht, aber ich kenne jemanden, der vielleicht helfen kann.« Markus brachte mich zu einem Mann namens Herr Dietrich, einem pensionierten Pfarrer, der sich auf Exorzismen spezialisiert hatte. Er war alt und schien müde von den Dingen, die er gesehen hatte. Doch als ich ihm den Spiegel zeigte, wurde er blass. »Das ist kein gewöhnlicher Spiegel«, sagte er. »Er ist ein Tor, ein Eingang, den jemand geöffnet hat. Und was auch immer dahinter ist, es will nicht zurück.« Dietrich stimmte zu, ein Ritual durchzuführen, um die Bindung zwischen mir und dem Spiegel zu brechen. Wir fuhren zurück zum See, und er begann, lateinische Gebete zu murmeln. Doch plötzlich hörte ich es wieder. Das Flüstern. Es wurde lauter. Zu einem Chor von Stimmen, die alle gleichzeitig sprachen. Der Spiegel begann zu zittern, und ich sah, wie die Gesichter im Rahmen sich bewegten. Sie schrien. Lautlos, aber voller Qual. »Wir müssen es beenden«, rief Dietrich. Er hob den Spiegel und warf ihn mit aller Kraft in den See. Der Spiegel verschwand im Wasser und für einen Moment war alles still. Doch dann begann der See zu brodeln und eine dunkle Gestalt stieg aus den Tiefen empor. Ich weiß nicht, was danach geschah. Ich erinnere mich nur an das Gefühl von kaltem Wasser und das entsetzliche Geräusch des Flüsterns, das plötzlich verstummte. Ich wachte am Ufer des Sees auf, allein. Dietrich war verschwunden. Der Spiegel war weg. Seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen. Doch manchmal, wenn ich in einem Spiegel mein eigenes Gesicht betrachte, scheint etwas nicht zu stimmen. Mein Spiegelbild bewegt sich nicht immer im selben Moment wie ich. Und manchmal, in den stillen Stunden der Nacht, höre ich es wieder. Ein leises, fernes Flüstern. Es ist noch nicht vorbei. Mein Name ist Markus Feldmann und was ich Ihnen erzählen werde, hat sich im Herbst 2018 ereignet. Es war die Zeit, in der ich dringend eine Auszeit von meinem hektischen Leben in Frankfurt brauchte. Als Fotograf war ich ständig unterwegs, immer auf der Jagd nach dem perfekten Motiv, aber das brachte auch Stress und Erschöpfung mit sich. Ein Freund hatte mir von einem kleinen Airbnb-Gästehaus im Spessart erzählt, das ruhig und abgeschieden lag. Ideal, um zu entspannen und vielleicht ein paar Landschaftsaufnahmen zu machen. Die Fotos in der Anzeige zeigten ein charmantes Fachwerkhaus, umgeben von dichten Wäldern. Die Gastgeberin, Frau Hannelore Schneider, hatte hervorragende Bewertungen und wurde als herzlich und hilfsbereit beschrieben. Es klang perfekt. Ich buchte das Haus für 3 Nächte und fuhr an einem Freitagabend los. Doch was ich dort erlebte, verfolgt mich bis heute. Das Gästehaus lag etwa 20 Minuten von einem kleinen Dorf entfernt, am Ende einer unbefestigten Straße. Es war bereits dunkel, als ich ankam, und die Bäume warfen lange, unheimliche Schatten über das Grundstück. Das Haus selbst wirkte auf den ersten Blick einladend, alt, aber gepflegt, mit einer kleinen Veranda und Blumen in den Fenstern. Frau Schneider begrüßte mich herzlich. Sie war eine Frau um die 60, mit grauem Haar und einer ruhigen Ausstrahlung, die sofort Vertrauen erweckte. Sie zeigte mir das Haus und gab mir einige Hinweise. Die Wälder hier sind wunderschön, aber bleiben Sie auf den Wegen. Und nachts, sie zögerte. Nachts sollten Sie besser drinnen bleiben. Es kann hier draußen sehr unheimlich werden. Ich lachte nervös und nickte. Natürlich, vielen Dank. Das Haus selbst war gemütlich, mit alten Holzböden, schweren Vorhängen und einem Kamin im Wohnzimmer. Es gab eine kleine Küche, ein Schlafzimmer und ein Badezimmer. Es war perfekt. Oder so dachte ich zumindest. Nach einem einfachen Abendessen setzte ich mich mit meinem Laptop auf die Couch, um Fotos zu bearbeiten. Der Wald war still. Und die einzigen Geräusche kamen vom gelegentlichen Knacken des Holzes im Kamin. Doch gegen Mitternacht hörte ich etwas. Ein leises Kratzen. Zuerst dachte ich, es käme von einem Tier draußen, aber es schien näher zu sein, direkt an der Wand hinter mir. Ich stand auf und schaute aus dem Fenster, aber draußen war nichts zu sehen, nur die schwache Silhouette der Bäume im Mondlicht. Als ich zurück auf die Couch ging, verstummte das Kratzen. Ich schob es auf die Geräusche eines alten Hauses und ging ins Bett. Doch kaum hatte ich das Licht gelöscht, hörte ich es wieder. Diesmal kam es von der Decke. Es klang, als würde etwas über die Dielen des Dachbodens schleichen. Ich versuchte, das Geräusch zu ignorieren und schlief irgendwann ein. Am nächsten Morgen beschloss ich, den Dachboden zu inspizieren. Frau Schneider hatte ihn in ihrer Hausführung nicht erwähnt, aber ich wollte sicher sein, dass keine Tiere dort Unfug trieben. Die schmale Treppe zum Dachboden knarrte unter meinem Gewicht und die Luft dort oben war kühl und stickig. Der Raum war nahezu leer, abgesehen von ein paar alten Kisten und einem großen ovalen Spiegel, der an der Wand lehnte. Der Spiegel war bedeckt von einer dünnen Staubschicht, aber als ich mich näherte, bemerkte ich, dass er seltsam wirkte. Die Reflexion schien nicht ganz zu passen. Es war, als wäre der Winkel der Spiegelung leicht verzerrt. Plötzlich spürte ich eine Bewegung hinter mir. Ich drehte mich um, aber der Dachboden war leer. Ein eisiger Schauer lief mir über den Rücken und ich verließ den Raum hastig. Die Ereignisse der zweiten Nacht begannen ähnlich wie die erste. Nach Einbruch der Dunkelheit wurde das Haus still, zu still. Das Kratzen begann erneut, diesmal jedoch begleitet von einem leisen, fast unhörbaren Flüstern. Es klang, als käme es von den Wänden selbst, aber die Worte waren unverständlich. Ich beschloss, nicht ins Bett zu gehen, sondern wach zu bleiben und die Geräusche zu beobachten. Gegen 2 Uhr nachts bemerkte ich eine Bewegung draußen. Durch das Fenster sah ich eine Gestalt zwischen den Bäumen, groß, schattenhaft, aber eindeutig menschlich. Sie bewegte sich langsam, fast bedächtig und schien direkt auf das Haus zuzugehen. Ich griff nach meinem Handy, um die Polizei zu rufen, doch der Empfang war weg. Als ich wieder aus dem Fenster schaute, war die Gestalt verschwunden. Plötzlich hörte ich ein dumpfes Klopfen an der Haustür. 3-mal, rhythmisch. Mein Herz raste. Wer könnte um diese Uhrzeit hier draußen sein? Ich beschloss, die Tür nicht zu öffnen, und das Klopfen hörte bald auf. Doch in dieser Nacht schlief ich nicht mehr. Am 3. Tag sprach ich mit Frau Schneider über das, was ich gehört und gesehen hatte. Sie wirkte besorgt, aber nicht überrascht. »Es tut mir leid, Herr Feldmann«, sagte sie. »Ich hätte Ihnen vielleicht etwas sagen sollen. Dieses Haus hat eine Geschichte.« Sie erzählte mir von einem Vorfall vor vielen Jahren. Das Gästehaus gehörte einst einem Mann namens Wilhelm Reinhardt, der angeblich ein zurückgezogener, aber seltsamer Mensch war. Er soll auf dem Dachboden Experimente durchgeführt haben. Niemand wusste genau was, aber die Dorfbewohner mieden ihn. Eines Tages verschwand Reinhardt spurlos und das Haus blieb lange leer. »Man sagt, sein Geist sei hier geblieben«, flüsterte Frau Schneider. »Und manchmal lockt er Besucher.« Ich wusste nicht, ob ich ihr Glauben schenken sollte, aber in der 3. Nacht eskalierte alles. Das Kratzen wurde lauter, das Flüstern verständlicher. Ich hörte meinen Namen, immer wieder, und das dumpfe Klopfen kam erneut, diesmal von allen Wänden gleichzeitig. Ich rannte auf den Dachboden in der Hoffnung, Antworten zu finden. Der Spiegel dort hatte sich verändert. Die Reflexion zeigte nicht mich, sondern einen Mann, blass, mit dunklen Augen und einem unheimlichen Lächeln. Er bewegte sich, während ich stillstand, und hob langsam eine Hand, als wollte er mich in den Spiegel ziehen. Ich schrie, stolperte rückwärts und fiel die Treppe hinunter. Als ich aufstand, bemerkte ich, dass die Geräusche verstummt waren. Der Spiegel war zerbrochen und das Haus lag in völliger Stille. Ich verließ das Gästehaus noch in derselben Nacht und fuhr ohne Pause zurück nach Frankfurt. Frau Schneider schrieb mir später eine Nachricht und entschuldigte sich für alles, doch ich antwortete nicht. Seitdem habe ich nie wieder ein Airbnb gebucht, geschweige denn eines in abgelegener Umgebung. Doch manchmal, in stillen Nächten, höre ich das Flüstern wieder. Leise, unverständlich, aber da. Und wenn ich in einen Spiegel schaue, frage ich mich manchmal, ob das, was ich sehe, wirklich mein eigenes Spiegelbild ist. Nach meiner Rückkehr nach Frankfurt war ich fest entschlossen, das, was im Gästehaus geschehen war, zu vergessen. Ich sprach mit niemandem darüber, nicht einmal mit meiner Familie oder meinen Freunden. Doch ich merkte bald, dass das Erlebte nicht so einfach hinter mir zu lassen war. Ich hatte Albträume, immer denselben. Ich stand auf dem Dachboden vor dem zerbrochenen Spiegel. Im Traum war er jedoch nicht mehr zerstört, sondern unversehrt, und die Gestalt darin beobachtete mich. Sein Gesicht war regungslos, aber seine Augen folgten jeder meiner Bewegungen. Dann hob er langsam eine Hand und legte sie gegen die Innenseite des Spiegels, als wollte er hindurchgreifen. Ich wachte jedes Mal schweißgebadet auf. Doch das war nicht das Schlimmste. Eine Woche nach meiner Rückkehr hörte ich es wieder. Zuerst dachte ich, es wäre nur Einbildung. Das leise, unverständliche Flüstern, das ich aus dem Gästehaus kannte. Es war immer dann da, wenn ich alleine war. Im Büro, zu Hause, sogar draußen in der Stadt. Es war nicht laut, aber ständig präsent, als würde jemand direkt hinter mir stehen und etwas murmeln. Eines Nachts hörte ich es besonders deutlich. Ich saß in meinem Wohnzimmer, das Licht war gedämpft und ich versuchte, mich mit Musik abzulenken. Doch als ich aufstand, um mir ein Glas Wasser zu holen, verstummte die Musik plötzlich. In der Stille hörte ich das Flüstern ganz deutlich. Markus. Ich erstarrte. Der Klang meiner eigenen Türglocke hätte mich weniger erschreckt als das. Das war kein zufälliges Geräusch. Es war mein Name. Ich drehte mich langsam um und schaute in den großen Spiegel, der an der Wand hing. Ich sah mich selbst. Oder zumindest dachte ich das zuerst. Doch dann merkte ich, dass mein Spiegelbild nicht mit meinen Bewegungen übereinstimmte. Während ich reglos dastand, hob das Spiegelbild langsam eine Hand. Es legte sie gegen die Innenseite des Glases, genau wie die Gestalt im Gästehaus. Ich riss den Blick vom Spiegel los und stolperte rückwärts. Mein Herz raste und ich fühlte mich wie gelähmt. Es dauerte Minuten, bis ich wieder klar denken konnte. Ich wusste, dass ich etwas tun musste. Am nächsten Tag wandte ich mich an Sophia, die Journalistin, mit der ich nach meiner ersten Rückkehr aus dem Gästehaus gesprochen hatte. Ich erzählte ihr alles, die Geräusche, das Flüstern, den Spiegel. Zu meinem Erstaunen war sie nicht überrascht. »Das klingt nach einer klassischen Spukgeschichte«, sagte sie, während sie ihre Notizen durchblätterte. Aber hier ist etwas Interessantes. Der Name Wilhelm Reinhardt taucht in alten Berichten immer wieder auf. Angeblich war er besessen von der Idee, Spiegel als Portale zu nutzen, als Tore zu einer anderen Welt. Einer anderen Welt? Fragte ich skeptisch. Ja, es gibt alte Legenden darüber, dass Spiegel nicht nur Reflexionen zeigen, sondern auch einen Blick in andere Dimensionen ermöglichen. Reinhardt wollte das beweisen. Er hat angeblich Rituale durchgeführt, um die Grenze zwischen unserer Welt und dieser anderen zu durchbrechen. Ich schluckte. Und was hat das mit mir zu tun?
Sophia sah mich ernst an. Es könnte sein, dass du durch den Aufenthalt in diesem Haus einen Teil von Reinhardts Ritual ausgelöst hast. Vielleicht hat der Spiegel dort etwas geöffnet und jetzt hat es dich gefunden. In den folgenden Tagen wurde es schlimmer. Das Flüstern war jetzt überall. Selbst in der Öffentlichkeit. Es war, als hätte ich einen unsichtbaren Begleiter, der mich ständig beobachtete. Eines Abends kam ich nach Hause und bemerkte sofort, dass etwas nicht stimmte. Die Wohnung fühlte sich falsch an, kälter, dunkler. Ich ging ins Wohnzimmer und sah es sofort. Der große Spiegel, den ich vor Tagen aus Angst abgedeckt hatte, war plötzlich wieder frei. Die Decke, mit der ich ihn verhüllt hatte, lag zusammengeknüllt auf dem Boden. Und im Spiegel sah ich ihn, Wilhelm Reinhardt. Er stand auf der anderen Seite des Glases, regungslos, mit demselben unheimlichen Lächeln wie in meinen Träumen. Doch dieses Mal bewegte er sich. Langsam hob er die Hand und legte sie wieder gegen die Innenseite des Spiegels. Und dann begann er zu flüstern. Es war kein gewöhnliches Flüstern. Es war ein Chor aus Stimmen, tief und unheimlich, die alle denselben Satz wiederholten. Lass mich rein. Ich wich zurück, stolperte gegen einen Stuhl und fiel zu Boden. Der Spiegel vibrierte und für einen Moment schien es, als würde das Glas zu flüssigem Quecksilber werden. Reinhardt drückte gegen die Oberfläche und ich sah, wie seine Finger durch das Glas kamen. Nur ein Stück, aber genug, um mir das Blut in den Adern gefrieren zu lassen. Ich schrie und rannte aus der Wohnung. Am nächsten Morgen traf ich Sophia wieder. Sie hatte weitere Recherchen angestellt. Es gibt nur eine Möglichkeit, so etwas zu beenden, sagte sie. Der Spiegel muss zerstört werden. Aber es reicht nicht, ihn einfach zu zerbrechen. Das Glas muss vollständig vernichtet werden, verbrannt oder eingeschmolzen. Ich zögerte. Und was passiert, wenn ich es nicht tue? Dann wird er es irgendwann schaffen, ganz durchzukommen, sagte sie. Und dann wirst du ihn nicht mehr los. Am selben Abend holte ich den Spiegel von der Wand. Er war schwer, und es fühlte sich an, als würde er gegen mich arbeiten, als wäre er nicht nur ein Gegenstand, sondern etwas Lebendiges. Ich fuhr damit zu einer alten Schmelzhütte, die einem Freund von Sophia gehörte. Dort legte ich den Spiegel in einen großen Ofen und zündete das Feuer an. Während das Glas zu schmelzen begann, hörte ich das Flüstern ein letztes Mal. Es war lauter als je zuvor, voller Wut und Verzweiflung. Doch dann verstummte es. Als der Spiegel vollständig zerstört war, fühlte ich zum ersten Mal seit Wochen Erleichterung. Seitdem habe ich nichts mehr von Wilhelm Reinhardt gehört oder gesehen. Doch manchmal, wenn ich an einem alten Spiegel vorbeigehe, halte ich unwillkürlich den Atem an. Ich weiß nicht, ob ich ihn wirklich losgeworden bin oder ob er irgendwo da draußen wartet. Ich habe gelernt, Spiegel zu meiden. Ich besitze keinen einzigen mehr in meiner Wohnung. Denn ich weiß jetzt, dass nicht jede Reflexion harmlos ist. Und manchmal, wenn man in einen Spiegel schaut, blickt etwas zurück. Etwas, das unbedingt in unsere Welt will.